Das ist total erfüllend, das ist ein sinnstiftender Job für mich, weil ich dadurch auch sehe, wie ich die Zukunft Österreichs mitgestalte.
Sie wollte schon als Mädchen positiv zu unserer Gesellschaft beitragen und als selbstbestimmte Frau ein gutes Vorbild für ihr Umfeld sein. Beides verwirklicht sie zum Teil mit ihrem Beruf in der Technik. Und was auch sonst noch in ihr steckt, erzählt sie euch in dieser Folge höchstpersönlich. Ja, einen schönen guten Tag, einen guten Morgen, wann und wo auch immer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Podcast hören. Danke fürs Einschalten von Zukunft MINT gestalten, unserem neuen Mintality-Podcast. Ich bin Therese Nies, Vorständin der Mintality-Stiftung und habe heute wieder einen ganz, ganz besonders spannenden Gast bei mir, nämlich Diplom-Ingenieurin und Jungbauleiterin Esma Attack. Hallo liebe Esma, danke, dass du bei uns bist und vor allem schön, dass du bei uns bist.
Liebe Therese, auch von meiner Seite einen guten Morgen an alle Zuhörerinnen. Ich danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich hier bin.
Liebe Esma, bevor wir ins Gespräch starten, haben wir uns eine sogenannte Mintro ausgedacht. Also ich würde ein paar Fragen stellen, beziehungsweise ein, zwei Wörter sagen und du vervollständigst den Satz oder was auch immer. Das sind 5 oder 6 Punkte. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Wenn du einen Tag lang eine Maschine sein könntest, welche wärst du?
Ich denke, ich wäre eine Tunnelbohrmaschine. Die arbeitet sich nämlich durch Felsen durch, Schicht für Schicht, egal wie hart der Boden ist. Und ich glaube, ich lebe das auch im Alltag so aus, dass ich gegen Vorurteile, gegen Stereotype und Rollenklischees kämpfe. Und ich glaube, da wäre ich eine Tunnelbohrmaschine.
Und am Ende ist immer Licht, oder?
Ja, genau. Ja,
sehr gut. ChatGPT, dein Freund oder Konkurrent?
Mein Freund.
Oder Freundin.
Freundin, ne? Ja, genau. Geht auch.
Rollenbilder sind?
Oft überholt und tief in der Gesellschaft verankert. Und ich bin heute da, um das zu zeigen.
Danke sehr. Was hättest du als Kind gerne werden wollen?
Ärztin und Lehrerin.
Und was hätten deine Eltern gerne gehabt, dass du wirst?
Lehrerin.
Ah ja, sehr gut. Danke sehr, Esma. Wir gehen dann nachher darauf ein, warum es nicht die Lehrerin geworden ist und auch nicht die Ärztin, sondern die Bauingenieurin. Kannst du uns vielleicht ganz kurz am Anfang sagen, wir gehen nachher noch einmal, wie gesagt, auch näher auf deinen Beruf und auf deinen Arbeitsalltag ein. Was machst du ganz genau, vielleicht in 1 oder 2 Sätzen?
Alles klar. Ich bin als Bauingenieurin in der Bauleitung tätig und ich errichte Bauwerke und sorge dafür, dass die Idee am Papier zur Realität wird.
Die Idee kommt von jemandem anderen meistens wahrscheinlich, oder? Und du bist dann dafür verantwortlich, eben, dass diese Idee sozusagen tatsächlich auch in ein Gebäude oder was sind es meistens? Sind es Gebäude oder sind es auch sozusagen, ist es auch Tiefbau oder?
In meiner 7-jährigen Karriere habe ich im Verkehrswegebau gearbeitet, im Hochbau. Aktuell bin ich im Hochbau, das sind Wohnprojekte.
Wir würden den ganzen Podcast in 3 Teile einteilen. Zuerst ein bisschen vielleicht über deinen Werdegang und Bildungsweg sprechen, dann eben wirklich über den Beruf und über den Arbeitsalltag und am Ende vielleicht noch, du bist ja auch sonst sehr stark als eben Role Model tätig und vielleicht ein bisschen auch deinen Ausblick sozusagen zu geben. Was wir auch im Vorhinein gemacht haben, ist ein bisschen über unsere Gäste zu recherchieren. Und da sind wir drauf gekommen, einerseits, dass du schon eine sehr, sehr gute Schülerin warst und ich glaube auch mit Auszeichnung maturiert hast. Und auf der anderen Seite, dass du als Kind eine Bob der Baumeister Schultasche hattest, anstatt wo andere Freundinnen von dir eine Barbie Schultasche hatten. War sozusagen der Bau schon in der Volksschule für dich ein Thema, beziehungsweise wann ist die MINT-Faszination gekommen und wie bist du dann auch tatsächlich zum Bauingenieurstudium?
Die Bob der Baumeister-Schultasche hat mir einfach mein Interesse geweckt, weil das hat so geleuchtet, es war so blau und gelb. Da war es einfach unbewusst, also da wusste ich gar nicht, dass ich dann später mich als Bauingenieur realisieren werde. Aber ich weiß, dass ich als Mädchen, als kleines Mädchen immer sehr technisch affin war und technisch interessiert war. Immer wenn zu Hause was kaputt gegangen ist oder Sonstiges, habe ich mich immer eingesetzt. Mir hat es einfach gefallen, komplizierte, schwierige Sachen zu lösen. Und in der AHS hat sich das irgendwie auch bestätigt, weil naturwissenschaftliche Fächer wie Mathematik, Chemie, Physik waren meine Lieblingsfächer. Da war ich richtig gut. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich Chemie-Themen unterrichtet habe, weil unser Chemieprofessor hatte eine undeutliche Sprache und meine Schulkameradinnen haben ihn halt einfach nicht verstanden, den Stoff. Da habe ich mich einfach vor die Tafel gestellt und einfach den Stoff unterrichtet quasi. Und das hat mich auch irgendwie so bestärkt darin, dass ich mir dachte, okay, ich liebe Herausforderungen und ich möchte etwas machen, was mich herausfordert. Und ich habe den perfekten Beruf gefunden, weil auf der Baustelle herrschen jeden Tag Probleme, Konflikte und die muss man halt sehr schnell lösen.
Und du hast gesagt, schon als Kind hast du auch zu Hause gerne gebaut, gebastelt etc. Mhm. Bist du auch da von deinen Eltern unterstützt worden oder hat dich dein Vater oder deine Mutter vielleicht oder dein, weiß nicht, ob du Geschwister hast, dazu angeleitet, mitgenommen, das bestärkt?
Ich habe nämlich 5 Geschwister. Mein Vater ist eigentlich mein größter Supporter und der hat mir immer die Wege geöffnet. Also wenn ich gesagt habe, ich möchte das mal ausprobieren, wenn irgendwas kaputt gegangen ist zu Hause, dann haben sie mir, also auch meine Mutter, die Möglichkeit gegeben, es zu machen, weil sie waren froh, dass ich das am Ende dann geschafft habe. Und irgendwie habe ich auch zu Hause diese Rolle übernommen. Und das war dann zu Hause selbstverständlich, immer wenn irgendwas Technisches ist oder so, erstmal übernimmt es.
Sind sonst deine Geschwister oder sind deine Eltern Techniker oder jemand von deinen Geschwistern in den technischen Beruf gegangen?
Mein Vater ist Maurer, er hat die Lehre als Maurer abgeschlossen. Mein Opa ist als Gastarbeiter nach Österreich gekommen, der war Hilfsarbeiter hier auf der Baustelle. Mein Onkel hat eine Baufirma, hat aber mit mir nichts zu tun. Und mein Bruder hat auch eine Lehre im technischen Bereich abgeschlossen. Aber meine Entscheidung hat gar nichts mit diesen Sachen zu tun. Ich habe aber oft nach dem Abendessen mit meinem Vater über die Arbeiten, die er auf der Baustelle gemacht hat, gesprochen. Und das hat mich immer interessiert. Da hat er gesagt, ich habe folgende Wand gebaut. Und immer wenn wir bei den Bauwerken quasi vorbeigefahren sind, zum Beispiel am Gürtel, da hat er gesagt, da habe ich gearbeitet, dort habe ich gearbeitet. Und das war für mich so voll spannend zu sehen, dass mein Vater etwas bewirkt als Maurer, als einfacher Facharbeiter. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass es bei meiner Familie am Anfang zu Hause nicht gut angekommen ist, als ich gesagt habe, ich möchte Bauingenieurwesen studieren, weil mein Vater kennt diesen rauen Ton auf der Baustelle. Er hat mir davon abgeraten, er hat gemeint, du wirst dir sicher schwer tun, als Frau dich durchzusetzen, weil er selbst tut sich als Mann manchmal schwer. Und da hat er gesagt, wie wirst du das überhaupt machen? Die hatten halt Sorge um meine mentale Gesundheit. Und ich habe dann ein paar Gespräche mit ihnen geführt, wo ich ihr Vertrauen gewonnen habe und wo ich gemeint habe, ich will dem eine Chance geben und sehen, ob ich es überhaupt kann oder nicht. Und dann war die volle Unterstützung da, als sie gesehen haben, wie es mir gefällt und dass ich dabei extrem viel Spaß habe und auch sehr gut bin darin.
Hast du dann relativ schnell Praktika gemacht, wo du auch sozusagen den rauen Ton auf der Baustelle auch erlebt hast, oder?
Das Spannende ist, ich habe eigentlich gleich nach dem 2. Semester ein paar Gespräche wegen meiner Bachelorarbeit mit meinem potenziellen Betreuer gehabt und da hat er mir einfach ein Jobangebot gemacht. Das hatte ich gar nicht im Kopf. Ich wollte eigentlich noch nicht so früh anfangen zu arbeiten. Und ich habe einfach diese Herausforderung auch angenommen. Ich habe gemeint, okay, ich mach's, weil das war meine erste Baustelle, Krankenhaus Nord, ein Riesenprojekt. Die letzten 2 Jahre habe ich dort mitgewirkt in der örtlichen Bauaufsicht. Und das war eine tolle Möglichkeit und auch eine Bestätigung für mich, dass das genau was für mich ist, weil in den 2 Semestern habe ich halt eben die Theorie gesehen. Mhm. Und dann gleich in der Arbeit habe ich gesehen, wie sehr mir das taugt und wie ich da dort gewisse Sachen bewirken kann. Ich bin froh, dass ich diese praktischen Erfahrungen auch so früh machen konnte.
Und vor allem, ich finde es auch toll, damit sind wir öfters immer wieder konfrontiert, dass Eltern eigentlich den Mädchen abraten, davon Technik zu machen. Und gut, dass du dich durchgesetzt hast, weil man sieht ja jetzt im Endeffekt, dass es das geholfen hat. Hattest du sozusagen in deiner Jugendzeit trotzdem Vorbilder oder Mentorinnen, die dich bestärkt haben und die vielleicht gerade in dieser Zeit, wo die Diskussion mit den Eltern war, gesagt haben, erstmal mach's, ja. Und das ist genau das Richtige, oder wusstest ja selbst nicht, ob es genau das Richtige ist, aber bleib dran.
Ich kannte leider keine Frau, die am Bau tätig war. Erstes weibliches Vorbild ist quasi meine Schwester, Aische. Sie ist nämlich die erste Person in meiner Familie, die arbeitet und oder gearbeitet hat. Und sonst waren alle anderen Frauen, die ich kannte, aus meinem Umfeld, Verwandtschaft, aus der Community, woher ich komme, die waren Hausfrauen. Und sie hat quasi gezeigt, dass man sehr wohl als Frau auch arbeiten kann. Und mein wichtigster und bester Mentor sowie Vorbild ist mein Vater eigentlich, weil er mir gezeigt hat, dass es kein Limit gibt. Er ist mit 0 Deutsch nach Österreich als Hilfsarbeiter gekommen, hat sich aufgearbeitet und er hat mir quasi gezeigt, du kannst alles schaffen, wenn der Wille, die Motivation und das Interesse da sind. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Du hast uns vorher schon ganz kurz gesagt, was du machst als Bauingenieurin, aber vielleicht jetzt wirklich nochmal ein bisschen im Detail, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich wirklich vorstellen, was macht eine Bauingenieurin, was macht ein Bauingenieur tatsächlich, was sind die Inhalte des Berufs?
Die Arbeitsbereiche einer Bauingenieurin, eines Bauingenieurs sind ziemlich unterschiedlich, weil es gibt am Bau ganz viele verschiedene Sparten. Ich bin im Hochbau, in der Bauleitung, also direkt auf der Baustelle tätig. Eine Bauleiterin ist quasi für die ordnungsgemäße Ausführung laut Vertrag zuständig. Sie schaut, dass die geplanten Termine, die geplanten Kosten und auch die erforderliche Qualität eingehalten wird. Dazu gehören auch ganz viele Abstimmungen, Absprachen mit der Bauherrenschaft, mit der planerischen Seite. Eine Bauleiterin ist quasi eine Brücke zwischen dem Bauherrn, der planerischen Seite, sowie den Arbeitern und Polierern.
Auf so einer Baustelle, wie viel Prozent Frauen hast du da mittlerweile?
Oft sehr wenig. Also ja. In handwerklichen Berufen habe ich bisher in diesen 7 Jahren eine Malerin gesehen, eine Maurerin und das war's. Mhm. Und sonst, wo begegne ich auf der Baustelle Frauen? Das sind meistens die Planerinnen, also Architektinnen oder vereinzelt Projektleiterinnen. Mhm. Aber sonst auf der Baustelle ist der Frauenanteil wirklich sehr, sehr gering.
Aber das heißt, du baust nicht selbst mit, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern du interpretierst die Planung und schaust und überwachst mehr oder weniger, ob es richtig umgesetzt wird.
Genau, ich leite, ich manage.
Genau. Und dafür ist aber dein technisches Verständnis wahrscheinlich sehr, sehr relevant. Mhm. Ne?
Absolut.
Genau, und somit auch das Studium. Gibt's irgendwas, als du zum ersten Mal auf die Baustelle gekommen bist, beziehungsweise dann auch in den Jahren danach, gibt's irgendwas, was dich überrascht hat? Sowohl positiv oder auch negativ?
Ich wusste, dass es eine Challenge sein wird, als Frau, sogar als sichtbare Muslimin draußen zu stehen und Anweisungen zu geben. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass die Baubranche schon etwas frauenfeindlich ist. Das hatte ich echt nicht im Kopf und ich war halt schockiert, wie das Mindset von den älteren Männern dort ist, weil ich habe das Gefühl, dass sie noch an diesen alten Rollenbildern festhalten und ein veraltetes Bild haben von der Familie zum Beispiel. Und deswegen denke ich, dass es auch nicht einfach ist für eine Frau, sich durchzusetzen auf der Baustelle. Aber umso wichtiger ist es, dass man als Frau ein dickes Fell entwickelt, dass man einen Werkzeugkoffer entwickelt, wo man dann halt Hilfe in solchen Situationen bekommt und auch besser damit umgehen kann, weil es ist auch wichtig, die mentale Gesundheit zu bewahren.
Puh, das klingt aber jetzt nicht unbedingt einladend eigentlich. Jetzt machst du es aber trotzdem schon seit einigen Jahren und auch sehr begeistert. Was ist das Tolle oder Schöne an dem Beruf? Warum machst du es trotzdem?
Auch wenn wir Frauen noch heute Pionierinnen am Bau sind und auch wenn es Schattenseiten gibt und Schattenseiten gibt es in jedem Beruf, liebe ich es, dass ich etwas bewirken kann, weil am Anfang bekomme ich ein leeres Grundstück und am Ende wird das zu einem belebten Viertel. Zu sehen, wie sich das alles entwickelt, wie die Idee am Papier zur Realität wird und wie die Bedürfnisse der Menschen durch diese Bauwerke, die wir miterrichten, befriedigt werden, ist ein wunderbares Gefühl. Und auch so wie bei meinem Vater, wenn ich an den Bauwerken vorbeifahre, dann kann ich mit Stolz sagen, hier habe ich mitgewirkt. Und das ist total erfüllend, das ist ein sinnstiftender Job für mich, weil ich dadurch auch sehe, wie ich die Zukunft Österreichs mitgestalte.
Das ist schön. Wie schaut denn dein Arbeitsalltag aus? Mhm. Also sozusagen, nimm uns mal mit von in der Früh, wenn du aufstehst, dann auf die Baustelle fahrst, bist du dann eigentlich meistens im Freien draußen, bist du im Baustellenbüro, das es dort gibt, bist du viel in Meetings, sind das hauptsächlich die Arbeiter, Externe, kommst du spät am Abend heim oder wie schaut das aus?
Also ich stehe schon sehr früh auf, circa um 6 Uhr. Ich packe meine Jause und circa um 7 oder 7.30 Uhr komme ich auf der Baustelle an. Ich betrete meinen Baucontainer und begrüße zuerst mal die Poliere, weil meistens sind die Poliere schon da. Die kommen schon sehr früh an.
Entschuldigung, ganz kurz, der Polier ist was?
Der ist ein Teil vom Bauleitungsteam. Also es gibt das Polierteam und das Bauleitungsteam. Und sie sind quasi die ersten Vorgesetzten von den Arbeitern. Sie teilen in der Früh die Arbeiten auf. Sie sagen, wer was machen soll und schreiben die Stunden von den Arbeitern auf. Also sie sind hauptsächlich für das gewerbliche Personal als erste Ansprechperson zur Verfügung.
Ja.
Genau. Ich checke dann als erstes meine E-Mails ab. Oft kriegen wir halt auch am Abend Anfragen, irgendwelche Fragen von der planerischen Sicht. Und ich schaue meine Agenda an, was ich für heute erledigen soll und ob es irgendwelche Meetings oder irgendwelche Besprechungen anstehen. Dann gehe ich raus auf die Baustelle, ich mache mal eine Sicherheitsbegehung, ich schaue, ob alles passt, ich begrüße die Arbeiter in ihren Muttersprachen, das bereitet jedem Freude, mir und ihnen auch. Ich frage nach, wie es ihnen geht, ob sie was brauchen, ob das Material passt oder ob ich was nachbestellen soll und ob die Termine passen, ob die Gewerkekoordination passt und so weiter. Und nach dieser Sicherheitsbegehung komme ich wieder dann zurück, weil da habe ich dann auch ein Gefühl dafür, was ist passiert, also welchen Fortschritt haben wir jetzt. Und zurück im Büro trinke ich mal eine Tasse Kaffee und dann besprechen wir quasi mit dem Team gemeinsam, was zum Tun ist, ob es irgendwelche offenen Aufgaben gibt oder sonstiges. Ich sitze oft in Besprechungen und auch in Meetings. Zu Mittag ab 12 Uhr essen wir und da gibt es auch keine Störung.
Essen da alle gemeinsam?
Im Team, also das Bauleitungsteam und das Polierteam, wir essen gemeinsam. Und da dürfen die Arbeiter in dieser Zeit nicht vorbeikommen, weil wir da keine Fragen beantworten. Sonst kommen wirklich täglich Arbeiter bei uns im Büro vorbei, weil sie zum Beispiel die Pläne nicht lesen können. Sie kennen sich mit den Höhen nicht aus. Es gibt irgendwelche Kollisionen. Und da müssen wir oft Absprache halten mit den planerischen Leuten, gewisse Sachen klären, mit dem Bauherrn zum Beispiel. Und da ist oft sehr viel Kommunikation und oft muss ich am Abend auch dokumentieren. Also wir müssen monatliche Berichte schreiben zum Bauablauf. Es ist sehr viel Kommunikation, sehr viel Organisatorisches, auch Rechnungsprüfungen, also sehr viel auch mit Zahlen und auch sehr viel Dokumentation.
Welche Fähigkeiten, Esma, würdest du sagen, braucht es in dem Beruf besonders?
Also neben dem technischen Wissen braucht man starke soziale Kompetenzen. Soft Skills sind extrem wichtig, weil wir jeden Tag mit verschiedenen Menschen zu tun haben. Und da gibt es oft auch schwierige Persönlichkeiten. Es gibt zum Beispiel manche Vorarbeiter, die einfach ein Drama machen, weil ein anderes Gewerk zum Beispiel nicht rechtzeitig fertig wird oder so. Und da muss man halt gewisse Strategien haben, wo man die Ruhe bewahrt, wo man weiß, wie man mit solchen verschiedenen Persönlichkeiten umgeht. Und ich denke, dass man ohne sozialen Kompetenzen auf der Baustelle nicht weiterkommt, weil man leitet nicht nur ein Bauprojekt, man führt auch Menschen. Und da ist so ein Gefühl für Menschen sehr wichtig.
Was macht dir am allermeisten Spaß an deinem Job?
Zum einen, dass ich sehe, was ich bewirken kann. Mhm, also das ist ja, ja sichtbar. Und zum anderen der Kontakt zu Menschen. Ich liebe es, sie zu fragen, wie es ihnen geht. Der eine erzählt, dass er ein Enkelkind bekommen hat. Der andere erzählt von seinem Urlaub. Da bauen wir ein sehr gutes Verhältnis auf. Es ist für mich so familiär. Und ich liebe es, dass wir nicht nur arbeiten und funktionieren, sondern auch, dass wir bewusst sind, dass wir soziale Wesen sind und auch ein privates Leben haben. Also die Menschen stehen im Mittelpunkt meiner Arbeit und das liebe ich total.
Sag, und deine Eltern, die waren ja am Anfang etwas skeptisch mit dem Studium. Was sagen sie jetzt? Sagen sie, jetzt habe ich da immer gesagt, Esma, das wird hart. Ja? Oder sagen sie, es war eine perfekte Entscheidung?
Sie sagen, schön, dass ich sie damals überredet habe und davon überzeugt habe, dass Bauingenieurwesen mein Weg sein kann. Sie sind total stolz. Sie feiern meine Erfolge und mein Vater postet auch auf Facebook über die Erfolge von mir. Und das macht mir große Freude, weil ich wollte damit auch meine Eltern glücklich machen. Ich glaube, das ist das Ziel jedes Kindes. Als Kind will man die Eltern stolz machen, glücklich machen. Und ich habe halt nicht nur den Traum meiner Eltern erfüllt, sondern auch meinen Traum. Quasi zwei Sachen erfüllt oder befriedigt und das gefällt mir total.
Und vielleicht auch noch ganz kurz, wir haben vorher im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, bist ja heute besonders elegant da und du sagst, du gehst auch so auf die Baustelle. Ja, ja, also richtig. Sozusagen, du ziehst ja nicht den Arbeitsoverall an, sondern gehst in Rock und Sakko im Endeffekt auch auf die Baustelle.
Ja, das ist richtig. Ich bin mit meiner vollen Weiblichkeit auf der Baustelle. Ich trage auch Schmuck und Kopftuch und Rock. Und das ist überhaupt kein Hindernis. Manche Menschen können das vielleicht aus Sicherheitsgründen vielleicht problematisch sehen, aber das ist gar nicht so. Also ich bin jetzt mittlerweile im 8. Jahr und ich hatte bisher überhaupt kein Problem damit. Ich bekomme auch die Frage, ob man vielleicht mit langen Nägeln arbeiten könnte. Ich meine, man muss wissen, dass ich nicht direkt auf der Baustelle handwerkliche Tätigkeiten mache. Ich gehe hin, kontrolliere die Arbeiten, klettere auf den Kran, mache meine Fotos für die Dokumentation. Und deswegen ziehe ich nur meine Baustellenschuhe an, meine Baustellenjacke und auch meinen Helm. Und das ist überhaupt kein Hindernis, dass eine Frau mit ihrer vollen Weiblichkeit auf der Baustelle ist. Natürlich ist es vielleicht anders, wenn man als handwerkliche Arbeiterin dann vor Ort ist.
Esma, du bist ja neben der ganzen Bauleitung, die dich ja eigentlich schon den ganzen Tag ausfüllt, bist du wirklich ein besonders starkes Role Model. Ja, du bist sehr, sehr stark aktiv, auch in den sozialen Medien, versuchst junge Mädchen zu aktivieren, hast ja auch, glaube ich, einige Netzwerke hier mitgegründet und aufgebaut. Beispielsweise bist du Co-Founderin des Muslim Women Network Austria oder du bist eine Founderin des Women in Construction Network Austria. Warum machst du das sozusagen? Was ist dir dabei wichtig? Was möchtest du jungen Mädchen mitgeben? Ja.
Ich denke, dass Vorbilder einen großen Einfluss auf Jugendliche haben. Die Sichtbarkeit von Role Models ist daher extrem wichtig, weil sie aufzeigen, was alles geht. Und oft kommen Jugendliche nicht auf irgendwelche Berufe, vor allem auf MINT-Berufe nicht drauf. Aber wenn sie in der Öffentlichkeit Personen auf Social Media zum Beispiel sehen, zum Beispiel eine Esma, die ist Bauingenieurin und arbeitet auf der Baustelle, dann sehen sie, was alles möglich ist. Und das inspiriert, das motiviert und macht auch Mut. Ich liebe es, zu vernetzen, zu connecten. Und daher habe ich auch diese Netzwerke gegründet, weil ich das Gefühl habe, dass es zum Beispiel in der Baubranche ein Sisterhood unter den Frauen braucht. Es gibt mittlerweile schöne Projekte, die Frauen sichtbar machen, aber wieso soll es nicht ein eigenes Netzwerk für Frauen am Bau in Österreich geben? Super. Weil es gibt tolle IT-Netzwerke von Frauen, die zeigen, wie das wirkt, weil mittlerweile ist ja der Frauenanteil in der IT-Branche etwas höher als am Bau und ich denke auch, dass es damit zu tun hat. Also es braucht Sichtbarkeit, es braucht positive Vorbilder, die aufzeigen, was alles geht, weil Jugendliche kennen oft die MINT-Bereiche nicht und deswegen ist es total wichtig.
Bevor wir dann jetzt zum Schluss kommen, Esma, welchen Rat würdest du deinem 14-jährigen Ich geben? Gibt es irgendwas, was du gerne gewusst hättest, als du 14 gewesen bist oder anders gemacht hättest?
Ich würde wollen, dass ich mit 14 gewusst hätte, dass es keinen eindeutig richtigen Weg gibt. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Schule und auch in der Erziehung das Gefühl vermittelt bekommen habe, es gibt einen richtigen Weg und wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich diesem richtigen Weg folgen. Und auch ein lückenloser Lebenslauf. Man verliert kein Jahr, wenn man zum Beispiel etwas anfängt und dann merkt, das ist doch nichts für mich, sondern so findet man den eigenen Weg. Und die Berufsorientierung ist ein Weg zu dir selbst, meiner Meinung nach, weil du musst dich und deine Stärken kennen, damit du weißt, wo du dich verwirklichen kannst und auch dein Potenzial entfalten kannst.
Alles klar. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich habe von klein auf große Träume gehabt, weil mein Vater mir beigebracht hat, dass man immer groß träumen darf und das ist kostenlos. Und ich habe große Visionen, die darf ich leider nicht verraten, weil ich daran glaube, dass wenn man es im Vorhinein sagt, dass es vielleicht nicht verwirklicht wird. Aber was ich verraten darf, ist, vielleicht bin ich in 5 Jahren selbstständig. Ich habe ein Unternehmen gegründet und bin eine Brücke zwischen Generationen, Unternehmen und Kulturen. Und natürlich werde ich in 5 Jahren auch noch weiterhin mich für das Frauenempowerment, für die Stärkung der Jugend weiterhin einsetzen werde, als Role Model weiterhin versuchen werde, ein positives Vorbild zu bleiben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also vor allem wirst du in 5 Jahren weiterhin und dann noch größeres Role Model sein, ja, und viele Leute und viele Frauen auch inspiriert haben. Esma, zum Schluss, wir haben da einen Pott mit Fragen drinnen. Mhm. Kannst du bitte 2 rausziehen, sie vorlesen und einfach nur ganz kurz beantworten?
Was war der letzte Fehler, den du in der Arbeit gemacht hast und was hast du daraus gelernt? Ich glaube, das war, ich habe ein Mail nicht weitergeleitet an meinen Arbeitskollegen, der von dieser Information hätte Bescheid wissen sollen. Und ich hatte in dieser Situation, also ich wusste, dass ich es weiterleiten soll, aber ich hatte halt eine Aufgabe vor mir und da habe ich mir gedacht, ich mache es erst danach. Und in diesem Arbeitschaos habe ich das halt vergessen und da habe ich gelernt, dass man Sachen, die man schnell erledigen kann, nicht aufschieben sollte, sondern gleich erledigen sollte. Welchen Tipp gibst du einem Berufseinsteiger beziehungsweise noch besser einer Berufseinsteigerin? Ich würde sagen, es ist sehr wichtig im Arbeitskontext, zu sagen, was man will und was man braucht. Solange du schweigst, wird niemand wissen, dass du zum Beispiel mehr Gehalt haben möchtest oder sonstiges. Deswegen meine Botschaft an die Berufseinsteiger, offen kommunizieren.
Esma, unser Motto bei der Mentality Stiftung ist, du kannst mehr als deine Rolle. Welches ist dein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto richtet sich nach dem Zitat des Propheten Mohammed. Er hat gesagt, der Beste unter euch ist derjenige, der den Menschen am nützlichsten ist. Und ich versuche mit allem, was ich mache, den Menschen nützlich zu sein, als gutes Vorbild dazustehen und ihnen ein Stück im Leben weiterzuhelfen.
Unsere 4 Werte bei der Mentality Stiftung sind Begeisterung, Mut, Hands-on-Mentalität und Kooperation. Welches spricht dich am meisten an und warum?
Boah, das ist wirklich schwer zu beantworten. Aber dadurch, dass ich sehr viel Mut mache für die Technik, für die MINT-Branche, würde ich gleich als erstes Mut sagen.
Super. Und dann noch ganz kurz, was empfiehlst du dem Publikum, was ist dein Lieblingspodcast und dein Lieblingsbuch?
Dadurch, dass ich im Alltag sehr viel in deutscher Sprache mache und meine Muttersprache türkisch ist, möchte ich eine Balance herstellen, deshalb lese ich auf türkisch eher. Mhm. Das aktuelle Buch ist halt auf türkisch, würde ich sagen, ist Gelim Taci von Ataullah ibn Iskenderi heißt er. Und ich höre mir ganz viele Podcasts an von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten, weil ich versuche, von jedem etwas mitzunehmen. Ich höre mir auch sehr gerne TEDx-Talks an, in den Öffis, wenn ich Auto fahre. Die bereichern mich und ich versuche, von jedem etwas mitzunehmen.
Danke sehr, liebe Esma. Das war wirklich ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich habe viel gelernt, vor allem auch sozusagen, wie es wirklich auf der Baustelle auch ausschaut. Aber auch natürlich war es besonders schön zu hören, wie du deinen eigenen Weg gegangen bist. Ich glaube, es war es auch sehr, sehr, ich bin überzeugt, inspirierend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie den Podcast liken, teilen, kommentieren oder einfach das nächste Mal wieder einschalten. Danke.
Ein Podcast der Mentality Stiftung. Redaktion Anna Koschitz. Schnitt und Sound Willi Czatekasz.